Ein 15-jähriger Modder baut Crossplay zwischen Hytale und Minecraft. Life is Strange Reunion setzt alles auf Anfang und ein Hollywood-Regisseur sagt, die Unreal Engine macht CGI in Filmen hässlich. Moin miteinander, ich bin Paul und heute Morgen war es so kalt, dass mir die Haare gefroren sind. Uah. Diese Ausgabe der Games News wird euch frisch präsentiert von TikTok. Wir bedanken uns bei unserem Partner für die freundliche Unterstützung und jetzt geht's weiter mit den News des Tages. Gestern haben wir euch von einem Modder erzählt, der es geschafft hat, über Hytales Weltkarte Minecraft, Doom, einen Gameboy-Emulator und sogar Windows 95 zum Laufen zu bringen. In Hytale Minecraft zocken ist schon wild, aber jetzt hat der Gute noch einen draufgesetzt mit etwas, das ich so zumindest noch nie gesehen habe. Er hat es geschafft, Crossplay zwischen Hytale und Minecraft zu modden, also zwischen zwei völlig unterschiedlichen Spielen. Der Name des nur 15 Jahre alten Modders ist Sadat Sahib. Unter seinem Reddit-Post erntet er jede Menge Bewunderung für dieses Werk. Auf Twitter gibt's sogar ein Gameplay-Video zu sehen. Dort sind in Minecraft und Hytale dasselbe Terrain. Und tatsächlich, beide Spiele laufen gleichzeitig und beide Spieler sehen sich auch gegenseitig, wie sie sich bewegen. Es tauchen sogar dieselben platzierten Blöcke auf. Sahib erklärt, dass der Hytale-Server der Host für diese Verbindung ist. Aktuell sei noch vieles kaputt und der Hytale-Server ist auch der einzige, der was machen kann, also Blöcke platzieren und so weiter. Die Minecraft-Clients können sich gegenseitig und die Hytale-Spieler sehen, aber noch nichts anderes machen. Früher oder später will er den Code aber veröffentlichen. Als nächstes will er daran arbeiten, dass beide Spiele auch die Landschaft generieren. Aktuell zieht sich Minecraft da die Informationen immer von Hytale. Und Sahib macht weiter krassen Fortschritt. Mittlerweile sind auch die Animationen zwischen den beiden Spielen synchron und der Textchat funktioniert von einem Spiel zum nächsten. Seit gestern Abend kann man sich sogar bekämpfen. Also ich bin froh, dass der Junge seine Zeit mit Hytale-Modding verbringt und nicht damit, den Planeten zu hacken. Der neueste Teil der Life is Strange-Reihe heißt nicht nur Reunion, der ist auch eine, nämlich zwischen Heldin Max und Chloe. Und Achtung, Spoiler für den allerersten Teil und für Double Exposure. 3, 2, 1. Wenn ihr euch jetzt nämlich direkt fragt, wie zum Teufel kann Chloe denn bitte zurück sein, die ist bei mir am Ende des ersten Teils gestorben, dann gibt's eine ganz einfache Antwort. Unterschiedliche Zeitlinien. Damit knüpft Reunion an den Vorgänger Double Exposure an. Dort musste Max einen übernatürlichen Mord in zwei unterschiedlichen Zeitlinien aufklären. Am Ende des Spiels hat sie beide Linien zusammengeführt und damit auch die Verkettungen aus dem ersten Teil rückgängig gemacht. In dieser neuen Realität geht es sowohl Arcadia Bay als auch Chloe super. Also, bis auf das Trauma vielleicht, denn Chloe lebt zwar wieder, hat aber noch Erinnerungen an ihren Tod. Chloe ist diesmal sogar spielbare Protagonistin. Max setzt wieder darauf, die Zeit zurückzudrehen. Chloe setzt in Dialogen auf ihre Schlagfertigkeit. Life is Strange Reunion erscheint am 26. März für PC, PlayStation 5 und Xbox Series Konsolen. In den Kommentaren unterm Ankündigungstrailer und auch bei uns auf den Webseiten GameStar und GamePro.de freuen sich die meisten auf ein Wiedersehen mit Chloe. Doch einige sind etwas skeptisch. Immerhin wird so eine der wichtigsten Entscheidungen aus Teil 1 einfach wieder rückgängig gemacht. Mein Kollege und Life is Strange-Experte Jesko sieht das ähnlich.
Dass Life is Strange zurück ist, das finde ich grundsätzlich gut. Denn mit dem ersten Teil der Reihe verbinde ich einige meiner besten Adventure-Erinnerungen. Ja, die Story mag vielleicht klischeehaft gewesen sein, aber gerade das Ende, das mich zwischen dem Schicksal einer ganzen Stadt und meiner besten Freundin Chloe auf der anderen Seite wählen lässt, das hat sich in mein Gedächtnis gebrannt. Chloes Rückkehr in Life is Strange Reunion zeigt mir jetzt aber eindeutig, dass all meine Entscheidungen irgendwie bedeutungslos waren. Und das ist so schade, denn die Reihe wirbt doch immer damit, dass knifflige Entscheidungen ein wesentlicher Teil der Spielerfahrung seien. Tatsächlich waren sie aber auch im Vorgänger Double Exposure schon nahezu bedeutungslos. Das Spiel hat ein festgelegtes Ende. Wirkliche spielerische Freiheit? Ja, die sieht anders aus. Schon länger mangelt es dem Team bei Deck 9 an kreativen eigenen Ideen, um die Serie interessant und unique weiterzuspinnen. Stattdessen verlässt man sich nun mehr denn je auf den ersten Teil und gräbt dazu sogar die tote Chloe wieder aus. Für mich wirkt das wie eine billige Fanservice-Lösung. Whatever comes next,
it will happen to us. Die Unreal Engine ist ein riesiger Rückschritt, sagt Hollywood-Regisseur Gore Verbinski in einem Interview mit der Website But Why Though. Und auch wenn ihr den Namen vielleicht nicht kennt, kennt ihr garantiert seine Filme. Das The Ring Remake aus 2002, Rango und allen voran die originale Fluch der Karibik Trilogie. Beim Thema CGI weiß der Mann also, wovon er redet. Davy Jones sieht heute immer noch nach einem der besten CGI-Charaktere aller Zeiten aus, sag ich. Für Verbinski hat es einen ziemlich klaren Grund, warum CGI-Effekte heute nicht mehr so gut aussehen. Zitat: Ich glaube, die einfachste Antwort ist, dass die Unreal Gaming Engine die Visual Effects Landschaft betreten hat. Es gab mal einen Unterschied. Unreal Engine war sehr gut für Videospiele, aber dann überlegten die Leute, ob man Filme nicht auch damit machen könne. So hat man diese Gaming-Ästhetik, die ins Kino kommt. Zitat Ende. Die Unreal Engine wurde unter anderem bei Serien wie The Mandalorian und den Filmen The Matrix Resurrections und Ant-Man and the Wasp Quantumania verwendet. Verbinski betont, dass die Art von visuellen Effekten der Unreal Engine nicht unbedingt schlecht sei. In Marvel-Filmen, wo das Publikum weiß, dass es in einer übertriebenen Realität ist, sei die Engine kein Problem, aber beim Fotorealismus gäbe es Probleme. Zitat: Ich finde einfach nicht, dass es Licht auf dieselbe Weise aufnimmt. Ich finde nicht, dass es grundsätzlich auf Subsurface, Streuung und die Art und Weise, wie Licht auf die Haut trifft und reflektiert, reagiert. So entsteht dieses Uncanny Valley bei der Animation von Kreaturen. Viele Zwischenbilder werden aus Zeitgründen automatisch erstellt, anstatt von Hand gezeichnet zu werden. Zitat Ende. Da spricht Verbinski noch einen Punkt an. Das beste CGI ist von vornherein am Set gut durchgeplant, statt spontan und unter Zeitdruck in der Postproduktion.
Ey, Fischfresse! Hast du was verloren? Hä? Den Fisch, ey!
Wenn ihr schon mal Ark Raiders gezockt habt, dann ist euch das hier safe auch schon mal passiert. Statt den vollen 30 Minuten Raid-Zeit sind schon 10 bis 15 Minuten des Matches rum, wenn ihr joint, und euer originaler Plan löst sich in Luft auf. Lohnt sich ja nicht, mehr dahin zu gehen. Die Zeit wird knapp und das Loot ist bestimmt eh schon weg. Jetzt hat sich Designlead Virgil Watkins in einem Interview mit GamesRadar dazu geäußert. Er sagt, dass das System eine wichtige Rolle erfülle, andererseits auch echt nervig sein kann. Allerdings sagt er auch, dass das späte Joinen große Vorteile habe. Man könne etwa viele Überreste vergangener Kämpfe looten oder oft umkämpftere Gebiete sicherer erkunden. Der Zweck des späten Joinens ist, dass die Server nicht aussterben. Wenn nach 10 Minuten alle tot oder wieder nach Hause gegangen sind, werden die Runden zu langweilig. Embark hatte gehofft, dass sich Raider beim späten Joinen denken, gut, Plan A klappt nicht, mache ich halt Plan B oder C. Das klappt in meinen Augen nicht immer super gut. Ich fänd's ja cool, wenn Leute mit vollem Loadout für frische Runden bevorzugt werden und die Free-Loadouts dann auffüllen. Wir schauen mit euch mal wieder in die Geschichtsbücher, denn heute geht's in der Gaming-Geschichte um eines der besten Horrorspiele aller Zeiten, Resident Evil 2. Das ist auf den Tag genau heute vor 28 Jahren erschienen, und zwar damals auf der PlayStation zuerst in den USA. Erst ein paar Monate später kam die PAL-Version vor Europa und war sofort für 15 Jahre wieder von der Bildfläche verschwunden. Denn für den hohen Gewaltgrad wurde Resident Evil 2 in Deutschland indiziert, durfte also nicht öffentlich beworben und nur an Erwachsene verkauft werden. Das hat eine ganze Generation an Horrorfans aber nicht davon abgehalten, trotzdem das nächste Kapitel um die finsteren Machenschaften der Umbrella Corporation zu erleben. Nach dem Spencer Mansion aus Teil 1 ist das fiese Zombie-Virus jetzt nämlich auch im nahegelegenen Städtchen Raccoon City ausgebrochen und zwei spielbare Charaktere müssen da jetzt irgendwie durch. Je nachdem, ob ihr als Claire Redfield oder Leon Kennedy spielt, verändert sich der ganze Ablauf des Survival-Horror-Albtraums und liefert neue Gebiete, Bossgegner und Story-Wendungen. Mehrmaliges Durchspielen ist also Pflicht. Resident Evil 2 ist dabei übrigens sogar schon das zweite Resident Evil 2, denn Capcom hatte vorher schon eine Fortsetzung fast fertig entwickelt, dann aber nie veröffentlicht, weil man dachte, dieses Resident Evil 1.5 würde die Fans enttäuschen. Genau wie die Zombies im Spiel konnte aber auch dieses Laborexperiment über die Jahre irgendwie in die Freiheit entkommen, aber das ist eine andere Geschichte aus der Gaming-Geschichte. So, das war's mit dem Spaß für heute. Ich lerne, ihr heute konntet und hattet noch was News. Ich leite heute Abend mal wieder eine Runde D&D und freue mich richtig drauf. hat man vielleicht schon gesehen. Da muss ich mich jetzt aber noch ein bisschen drauf vorbereiten. Ich berichte dann morgen, wie es lief. Lasst also unbedingt ein Abo da. Achso, und natürlich für die News auch bitte wiederkommen. Alles klar, das wär's von mir. Ich sag, kick mal wieder in und tschüss, euer Paul.